Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Hey Leute, so schön euch zu sehen. Hey, ganz viel Liebe geht raus. Hey, wir sind eine Church, wir treffen uns klar in Nürnberg, aber auch genauso in Ansbach, in Erlangen und auch viele, viele Leute sind online mit dabei. Hey, komm mal, wir geben uns nochmal gegenseitig, oder? Einen riesen, riesen, großen Applaus. Wir lieben euch von ganzem Herzen. Hey, ist so gut, was Gott tut, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist einfach, ich möchte dir das einfach sagen, es ist ein Geschenk zu leben. Es ist ein Geschenk zu leben. Es ist ein Geschenk, auf dieser Welt zu sein, wirklich jeden Tag zu genießen. Und wenn du gerade mir meine Stimme hörst und sagst, hey Pastor, mein Leben momentan, ich weiß nicht ein noch aus, mir geht es nicht gut. Hey, lass mich dir sagen, Jesus liebt dich. Du bist kostbar. Gott hat einen wunderbaren Plan, eine herrliche Zukunft für dein Leben. Und er hat richtig viele gute Dinge vorbereitet für dein Leben. Und es ist so wichtig, dass es dich gibt. Und wir sind an diesem ersten Mittwoch zusammen, weil wir ja gemeinsam als Church Family zusammenkommen, einmal im Monat, um Jesus zu suchen, ihn groß zu machen, einfach auch gemeinsam uns auszurichten. Und es ist immer eine herrliche, kostbare Zeit. Wir hatten am Sonntag den Vision Sunday. Wir sind als Church total begeistert darüber, was Gott tut. Wir starten im Herbst den Standort in Schwabach, Halleluja, und glauben, dass da Gott ganz, ganz viel Gutes tun wird in Schwabach und freuen uns über Family Breitenbach und all die Menschen, die dort dann wirklich diesen Standort auch zu ihrem Zuhause machen. Wir freuen uns über Leiterentwicklung, über all die Leiter, die in diesem und nächsten Jahr wirklich neu ihre Position einnehmen und wirklich Reich Gottes bauen und sagen, hey, wir sind Übertreiber für Jesus und wir wollen was reißen, wirklich für unseren Herrn, und wir sind genauso dankbar auch für alles, was Gott tut, in der Resi und in jeder Location auch, und wir glauben, dass Gott uns da so stark versorgt und auch versorgt hat. Und ich möchte gerne mit uns heute über Sprachengebet reden und darüber lehren, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und ich möchte mal so starten. Ich wage es zu behaupten, dass es jedem, auch noch so beschäftigtem Christen möglich ist, rund 2 bis 3 Stunden am Tag zu beten. Ich sag's mal nochmal, ich glaube es von ganzem Herzen, dass es jedem noch so beschäftigten Christen, hey, bevor ihr klatscht, lass mir erstmal das ausführen, wirklich 2 bis 3 Stunden am Tag möglich ist zu beten. Und bevor du jetzt abschaltest und dir denkst, ey Pastor, komm mal und laber jemand anderen zu, ich habe da keine Zeit für. Was ich meine und wie das möglich ist, ist durch das Beten. Das ist das, was Paulus nennt, das Beten im Geist. Das Beten im Geist, welches du, wenn du es einmal empfangen hast und ausübst, sich wie fast automatisiert etwas in deinem Fundus und in deinem Leben ausdrückt und fast wie von alleine abläuft. Und jetzt denkst du dir, ja Konsti, aber wie bitte soll ich mir dafür Zeit nehmen? Nun, das ist das Geniale am Beten im Geist. Du musst dir dafür keine zusätzliche Zeit nehmen. Come on. Das ist, finde ich, das Brillante. Danke, Jesus. Du musst dir keine zusätzliche Zeit nehmen, weil wenn du jetzt denkst, ey, muss ich dafür eine Stunde früher aufstehen? Muss ich dafür 2 Stunden früher Richtung Schlafzimmer gehen, um dann 3 Stunden mehr zu beten? Nein, all das brauchst du nicht. Schlaf weiter wie bisher. Geh weiter zur gleichen Zeit ins Bett, wie du ins Bett gehst. Weil das Schöne ist, am Beten im Geist, das kannst du beim Lesen machen, beim Schreiben machen, beim Kochen machen, beim Autofahren machen. Das kannst du beim Putzen machen, das kannst du im Kino machen, das kannst du bei deiner 5 Stunden Bildschirmzeit machen vor deinem Smartphone. Du kannst immer im Geist beten. Und das ist das Starke am Beten im Geist. Du kannst das quasi überall und ständig praktizieren. Gut, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man mit anderen redet, ja, wenn du gerade ein Vorstellungsgespräch hast oder Leute haben bei dir ein Jobinterview, kommt es wahrscheinlich schwierig rüber. Aber ich hoffe, dass du verstehst, was ich meine. Wenn die Bibel sagt, betet ohne Unterlass, dann würde ich sagen, dass das, was diesem Befehl am dichtesten herankommt, ist das Beten im Geist. Ein Beten, wo wir sagen, hey, das ist etwas, was wir konstant tun, den ganzen Tag über. Und Leute, das ist absolut powerful. Es ist ein absolutes Geschenk, im Geist beten zu dürfen. Und ich glaube von ganzem Herzen, und ihr Lieben, vielleicht, ihr habt das in Ansbach und in Erlangen nicht mitbekommen, die liebe Luisa hat hier Gottesdienstleitung gerade gehabt und sie hat so gebetet und hat gesagt, Gott, wir wollen tiefer hineingehen. Nicht nur knöcheltief, nicht nur knietief, nicht nur hüfttief. Jesus, wir wollen tiefer hineingehen in das Wasser deines Geistes und wir wollen den Boden unter den Füßen verlieren und uns treiben lassen von dem Wind und von den Strömungen deines Geistes. Und ich glaube, dass das Beten im Geist eine Ausdrucksform davon ist, zu sagen, Gott, hab du die Kontrolle. Gott, ich weihe dir meinen Mund, ich weihe dir meine Zunge. Und ich glaube, dass Gott mehr hat für dich. Gott hat so viel mehr, Leute. 2026, Gott hat so viele Segnungen für dich und für mich bereit. Er möchte mehr tun, als du zu träumen wagst. Nicht nur in deinem Leben, sondern auch durch dein Leben. Jim Cimbella hat mal geschrieben in seinem Buch, Wenn der Glaube Feuer fängt, ein absolut herrliches Buch. Er schreibt, Herr, wenn das, was wir haben, momentan alles ist, dann will ich nicht mehr. Wenn das, was alle haben, das Normale ist, dann bete ich, dass ich es nie bekomme. Ich wollte lieber sterben, als dass ich mein ganzes Leben lang nur auf der Stelle trete. Ich sehnte mich nach Veränderung und schrie deswegen unaufhörlich zu Gott. Ich sehnte mich nach Veränderung für mich, für meine Gemeinde und für mein Land. Ich verzweifelte regelrecht bei dem Gedanken, dass mein Leben verfliegen könnte, ohne dass ich erlebt hatte, wie sich Gottes Macht durch mich zeigte. Ich hatte es satt, nur über die Macht des Wortes und Geistes zu predigen, aber nie davon etwas zu gesehen zu bekommen. Und ich glaube, das drückt so eine tiefe Sehnsucht aus und vielleicht resoniert das auch mit deinem eigenen Herzen. Mit mir macht es was, weil ich sage, Gott, ich sehne mich auch nach mehr. Ich sehne mich nach mehr von deinem Geist. Ich sehne mich nach mehr von deiner Kraft in meinem eigenen Leben. Und ich glaube, dass eben das Sprachengebet etwas ist, was uns immer wieder neu daran erinnert, dass Gottes Geist in unserer Mitte ist, dass Gottes Geist in uns lebt, dass unser Körper ein Tempel ist seines Geistes. Und deswegen möchte ich dir mal 5 Punkte mitgeben und darüber lehren, was das für dich unterm Strich bedeutet. Wie kann ich in dieser Gabe wachsen und wie kann ich diese Gabe empfangen? Mein erster Punkt lautet, bete im Verstand, aber bete auch im Geist. Bete im Verstand, aber bete auch im Geist. 1. Korinther 14, Vers 15. Was soll ich also tun? Ich werde beides tun. Ich werde im Geist beten und ich werde in Worten beten, die ich verstehe. Ich werde im Geist singen und ich werde in Worten singen, die ich verstehe. Nun, diese Bibelstelle verdeutlicht, dass es einen Unterschied geben muss zwischen dem Beten und Singen im Geist und dem Beten und Singen im Verstand. Beides, ganz offensichtlich nach 1. Korinther 14, 15, ist absolut essentiell und wichtig und soll auch praktiziert werden. Aber diese Aufforderung geht nicht an einzelne Gläubige, sondern sie geht an uns alle. Es ist keine Aufforderung an Einzelne, sondern es ist eine Aufforderung an den Leib Christi als Ganzes. Jeder Einzelne von uns ist dazu berufen, nicht nur mit Verstand zu singen und zu beten, sondern auch mit dem Geist. Im Geist zu singen und zu beten. Wir alle sind dazu berufen, sowohl im Verstand als auch im Geist das zu tun. Und offensichtlich unterscheidet sich das Beten oder Singen mit dem Verstand vom Beten und Singen im Geist. Eine Tatsache, die sich besonders für intellektuell geprägte Kulturen oft schwierig zu greifen ist. Ja, besonders so in unseren Breitengraden. Und deshalb ist es wichtig, dass man darüber redet. Denn die Bibel redet über einen Bereich des Sprachengebets, der ist intellektuell ganz, ganz schwer zu greifen, weil es etwas ist, was wir nicht mit dem Verstand tun, sondern mit dem Geist. Das Beten oder Singen im Geist kann nur ein durch den Geist Gottes inspiriertes Beten und Singen sein. Und dies kann sowohl in unserer Muttersprache geschehen, ich kann genauso auch in meiner Muttersprache im Geist singen. Ich kann auch in meiner Muttersprache im Geist beten. Aber was der Schwerpunkt ist, auch von dem, was ich heute sage, ist, und das ist im Kontext ganz klar, worüber Paulus hier redet, er redet über das Sprechen in neuen Sprachen oder auch in neuen Zungen. Und letzteres hat natürlich einen riesen Vorteil, da es unseren Verstand kaum beansprucht, sofern wir es gut eingeübt oder sogar auch automatisiert haben. Und das ist der absolute Hammer. Paulus sagt in 1. Korinther 14, Vers 18, ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Und genauso wie ein Kind, was es lernt, zu laufen, irgendwann auf zwei Beinen und Halleluja, irgendwann denkst du nicht mehr drüber nach und du läufst nur noch, genauso auch kann das Reden in Sprachen etwas werden, wo du selber gar nicht mehr groß drüber nachdenkst. Es fließt einfach, kontinuierlich, den ganzen Tag. Es ist powerful. Und deswegen reden wir nicht über eine Zeit des Sprachengebets, eine Zeit von, jetzt nehme ich mir Zeit und rede in Zungen, sondern wir reden über einen Lebensstil. Wir reden über etwas, was sich im Laufe des Tages ständig wiederholt. Was wir ständig tun, unter der Dusche, beim Autofahren, wo immer wir sind, wir reden konstant in neuen Zungen und ich möchte euch da mehr gleich mit reinnehmen. Das zweite ist, bete in Sprachen nicht als Pflicht, sondern als Geschenk. Das Reden in Sprachen, es ist kein Muss, es ist keine Pflicht, es ist auch nicht heilsrelevant, aber es ist ein Geschenk, was der Geist Gottes jedem Christen schenken möchte. Wir lesen Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot also Jesus ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und wenn wir in die Lukas Berichte der Apostelgeschichte hineingehen, dann merken wir immer wieder, dass es ein Erfüllungsredensschemata gibt. Das bedeutet, Leute wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie fingen an, prophetisch zu reden oder sie fingen an, in neuen Zungen zu reden. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Während des Pfingstfestes waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Winde und es erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen Zungen, die sich zerteilten wie von Feuer und setzten sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und sie wurden alle, sag mal alle, erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an, in anderen Sprachen oder Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Nun, die Zungen, die am Pfingsttag hier gesprochen wurden, das waren echte menschliche Sprachen. Die Vielfalt der vertretenen Nationen, später lesen wir darüber in Vers 8 bis 11, bestätigt das eindeutig, weil die Menschen hörten diese Leute in ihrer eigenen Muttersprache reden. Das Wort Sprache hier, Dialekto, das veranschaulicht das, dass es echte Sprachen waren, die hier gesprochen wurden. Und Und dieses Phänomen gibt es heute auch noch. Gibt es heute auch noch, dass Menschen in Sprachen reden und andere Menschen sie in ihrer eigenen Muttersprache hören. Ich habe eine, R.T. Kendall hat ein Buch geschrieben, Word and Spirit, und da hat er eine Geschichte erzählt von Jack Hayford. Jack Hayford war Pastor in Amerika, ein Lehrer in Amerika, der absolute Hammer. Der Typ hat ganz stark einerseits Gemeinde gebaut, aber auch ganz viel mit Jesus erlebt. Und Jack Hayford hat erzählt, wie er im Flugzeug sitzt, und auf einmal bekommt er dort im Flugzeug auf seinem Sitz einen starken innerlichen Drang, dem Sitznachbarn in neuen Zungen anzusprechen. Und er wollte das unbedingt vermeiden. Er hat da noch lange drüber gebetet. Aber er hat immer wieder gemerkt, wie der Heilige Geist sagt, sprich ihn an. Sprich ihn an in neuen Zungen. Und Jack Hayford hat irgendwann nachgegeben dem Ziehen des Geistes. Und er hat ihn in neuen Zungen angesprochen. Und sein Sitznachbar, ein Inder, reagierte sehr überrascht und sagte sinngemäß, Jack Hayford habe Worte gesprochen, die nur sein Stamm aus Indien spricht, die man nur dort spricht. Und er hat ihm glasklar das Evangelium von Jesus Christus verkündigt. Und es endete darin auch, dass dieser nette indische Mann dann im Flugzeug sein Leben Jesus gab. Und Jack Hayford ihm ganz klar machte, Brother, ich habe gar keine Ahnung von dem. Er weiß auch bis heute nicht, war das jetzt ein Redenswunder oder war das ein Hörwunder? Aber es passiert, Halleluja. Ich habe das selber auch schon mal erlebt, das erzähle ich euch später nochmal. Aber wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 37. Und als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den übrigen Aposteln, was sollen wir nun tun, ihr Männer und Brüder? Vers 38, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und das, ihr Lieben, es ist ein Schemata, was wir immer wieder sehen. Menschen bekehren sich, Menschen lassen sich Wasser taufen, Menschen lassen sich Glaubenstaufen. Also es ist ganz wichtig, alles drei möchte der Herr Jesus für dein Leben. Und ich möchte dir gleich sagen, wenn du hier sitzt in Erlangen-Ansbach, mich hörst hier in Nürnberg und du glaubst an den Herrn Jesus Christus, lass dich Wasser taufen. Bekenne vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass Jesus Christus dein Herr ist. Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, vor dem bekenne ich mich auch vor meinem himmlischen Vater. Und es ist eine super Möglichkeit, vor Menschen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu sagen, ich bin vergeben. Ich gehöre Jesus. Die Taufe ist deswegen der Ehering des christlichen Glaubens. Und manche Leute denken, sobald ich diese Sprache empfangen habe, ja, hier steht, die Gabe des Heiligen Geistes. Manche denken, hey, wenn ich diese Gabe empfange, dann rede ich gleich fließend in Sprachen. Und ich habe in meinem Leben, ich habe schon so viel über die Macht der Worte gepredigt. Und ich finde es interessant und erstaunlich, dass das Erste, was der Heilige Geist ändert, als er auf diese Erde kam, lass mich dir sagen, der Vater ist im Himmel, zu seiner Rechten sitzt Jesus Christus. Wer ist hier auf dieser Erde? Der Heilige Geist. Als er gesandt wurde, das Erste, was er tat, ist, er verändert die Zunge der Menschen. Er verändert die Worte der Menschen. Er verändert die Sprache des Menschen. Und keine Sprache auf dieser Welt fängst du einfach so an zu sprechen. Ich meine, wer von euch schon mal eine Zweitsprache gelernt hat, der weiß das. Niemand fängt an, diese Sprache sofort fließend zu reden, sondern es werden immer mehr Vokabeln mit der Zeit. Halleluja. Und das ist auch meine Erfahrung mit dem Sprachengebet. Man empfängt es und es beginnt und geht langsam los und entwickelt sich immer mehr. Halleluja. Apostelgeschichte 8, Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Komm, und auch hier wieder gemeint ist die Wassertaufe. Warum? Weil sie haben dem Evangelium geglaubt. Das ist das, was Menschen tun, wenn sie dem Evangelium glauben. Sie lassen sich taufen. Vers 14, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hat, also reden wir hier von wiedergeborenen Jüngern und Christen, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Vers 15, diese kamen hinab und gaben ihnen eine Urkunde und sagten zu ihnen, das ist ja herrlich, jetzt habt ihr alles, was ihr braucht. Ihr seid bekehrt, ihr seid getauft, check, check, Gott segne euch. Nein, haben sie natürlich nicht gemacht. Warum kommen die Jünger eigentlich den ganzen Weg aus Jerusalem nach Samarien? Das war ein weiter Weg, ein mühseliger Weg. Sie beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Vers 16, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Das ist das, was wir heute Abend tun wollen. Wir legen die Hände auf und der Geist Gottes kommt. Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und spricht, gebt auch ihr mir diese Vollmacht, damit, wenn ich jemanden die Hände auflege, er den Heiligen Geist empfange. Lukas führt das hier nicht näher aus, aber ich finde es schon interessant, als aber Simon sah. Das ist interessant, als diese Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, da war anscheinend etwas Äußerliches, wo man gesehen hat, sie haben den Heiligen Geist. Sie sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 19, Vers 1. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, auch hier wieder Jünger, Menschen, die Jesus nachfolgten, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, wir haben noch nicht mal gehört, dass es den Heiligen Geist überhaupt gibt. Vers 3. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn bitte getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit der Taufe zur Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus. Als sie das aber hörten, ließen sie sich nochmal gescheit taufen. Okay, für einige von euch ist auch nochmal dran, euch nochmal gescheit taufen zu lassen. Ließen sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Vers 6, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Nun, ich kriege immer oft diese Frage gestellt, Konsti, wie ist das? Ist das Reden in neuen Sprachen das Kennzeichen der Geistestaufe? Meine Antwort ist, in den allermeisten Fällen ja. Aber hier sehen wir, sie redeten ja nicht nur neuen Sprachen, sie weissagten auch. Also die Fülle des Heiligen Geistes und die Taufe des Heiligen Geistes äußert sich immer charismatisch. Immer. Immer charismatisch. Das bedeutet immer durch Geisteswirkungen und durch Geistesgaben. Wenn wir errettet werden, habe ich mir aufgeschrieben, werden wir eine neue Person. Wenn wir getauft werden, dann wird der alte Mensch begraben. Und wenn wir geistgetauft werden, werden wir bevollmächtigt, missionarisch zu leben. Das Zeichen der Geistestaufe, das Zeichen der Geistesfülle, und das ist mir so wichtig, ist nicht, dass du in neuen Sprachen redest. Das neutestamentliche Anzeichen dafür, dass Menschen erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und mit dem Geist getauft sind, ist, sie sind missionarisch aktiv. Die Bibel sagt, ihr werdet Kraft empfangen aus der Höhe und ihr werdet in Sprachen reden. Nein, das steht da nicht. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist die Stoßkraft, Leute. Warum all das? Hey, damit wir powervolle Zeugen sind für Jesus. Drittens, kann jeder Christ in Zungen reden? Ist nochmal eine gute Frage. Aus 1. Korinther 12, Vers 30. Nun kann jeder Gläubige in Zungen beten. Was lehrt die Bibel tatsächlich zu diesem Thema? Und ich glaube, um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zuerst einen Abschnitt der Schrift anschauen, der scheinbar darauf hinweist, dass nicht alle Gläubigen in Zungen beten. 1. Korinther 12, 29 bis 30. Dort steht, sind etwa alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer, sind alle Wunderwirker. Und dann Vers 30, haben alle Gaben der Heilung, reden alle in Zungen, legen alle aus. Nun, auf den ersten Blick scheint dieser Vers zu sagen, dass die Gabe des Zungenredens nicht für jeden Christen bestimmt ist, weil es ist so eine rhetorische Frage, die Paulus hier droppt. Und es vermittelt eine klare Botschaft, anscheinend nicht. Wichtig ist es nur, dass man sich den Kontext anschaut. Paulus nennt also in dieser zentralen Textstelle mehrere andere Gaben. Er redet nicht nur über das Reden in Sprachen, sondern er stellt zum Beispiel genauso die Frage, sind alle Lehrer? Nein, sind nicht alle Lehrer. Und trotzdem lehrt die Bibel, dass alle Gläubigen bereit sein sollen, über ihren Glauben zu jeder Zeit Auskunft geben zu können. Es gibt also einen klaren Unterschied zwischen der Gabe des Lehrens und des einfachen Lehrens. Sind alle Wunderwirker? Nein. Aber es gibt einen Unterschied zwischen der Gabe des Wunderwirkens und dem Erleben von Wundern im Alltag. Haben alle die Gabe der Heilung? Nein. Es haben nicht alle Christen die Gabe der Heilung, aber jeder Christ ist dazu berufen, weil diese Zeichen werden uns folgen, Kranken die Hände aufzulegen und sie werden gesund. Also gibt es einen Unterschied zwischen der Gabe der Heilung und dem Auftrag und der Fähigkeit eines Gläubigen, Kranken die Hände aufzulegen und im Glauben Heilung zu erwarten. Nur dieselbe Überlegung gilt auch für die Gabe des Evangelisten. Nicht jeder Christ ist ein Evangelist, auch wenn es sich reimt. Genauso auch ist auch nicht jeder Christ ein Gitarrist. nicht jeder Christ ist ein Evangelist, aber jeder Christ ist dazu berufen, zu evangelisieren und anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Widerspricht sich die Bibel also? Nein, keineswegs. Es ist klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Amt oder einer Gabe, also einem öffentlichen, fokussierten Bereich der durch den Geist befähigten Gnade auf einem Christen und einem alltäglichen Akt des Glaubens. Ebenso gibt es einen Unterschied zwischen der persönlichen Gebetssprache eines Gläubigen und der Gabe der Zungenrede, wie sie in einer öffentlichen Gemeindesituation gebraucht wird, zusammen mit der Gabe der Auslegung. Haben alle Christen die Gabe der Sprachenrede? Nein. Sind alle Christen dazu berufen, in Sprachen zu reden? Ja. Sonst würde es absolut keinen Sinn machen, dass Paulus mehrmals prahlt, ich wünschte, ihr würde alle in Sprachen reden, ich rede mehr als ihr alle, und wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst. All diese Aufforderungen und all diese Dinge würden sonst keinen Sinn machen. Paulus sagt in 1. Korinther 14, Vers 5, ich wünschte, ihr könntet alle in Zungen reden, aber noch mehr wünschte ich, ihr würdet alle prophetisch reden. Sind alle Propheten? Nein. Sind alle dazu berufen, prophetisch zu reden? Ja. Und auch hier wieder, wir würden keinen Unterschied machen, aber gerade wenn es um Sprachengebet ist, da kommen wir alle an und sagen, warte. Warum sollte Paulus, der Apostel, sich etwas wünschen, das Gottes Willen widerspricht? Macht für mich keinen Sinn. Und wenn es nicht Gottes Wille wäre, warum würde der Heilige Geist zulassen, dass dieser Wunsch dauerhaft im unfehlbaren Wort Gottes niedergeschrieben wurde? In Apostelgeschichte 2, Vers 4 hat der Heilige Geist nicht unterschieden. Wir haben es gemeinsam gelesen und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an, in neuen Zungen zu reden. Alle waren alle. Und Petrus lehrt deutlich, dass alle Gläubigen dasselbe tun können. Diese Verheißung gilt euch und euren Kindern und denen in der Ferne. Und damit sind die Franken gemeint. Damit sind wir gemeint. Alle, die der Herr, unser Gott, auch noch herzurufen wird. Ich glaube, die große Verwirrung entsteht dadurch, dass das griechische Wort glossolali übersetzt mit Zungen oder Sprachen, im Deutschen drei unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Das erste ist Sprachenrede als persönliche Gebetssprache. Das zweite ist Sprachenrede als prophetische Wegweisung. Und das dritte ist Sprachenrede als Fremdsprache zum evangelistischen Zeugnis. Alles das umfasst Glossolalie. Das erste ist die persönliche Zunge. Also Sprachenrede als persönliche Gebetssprache. Die persönliche Zunge nützt dem einzelnen Gläubigen. Durch das Beten im Geist wird dein Glaube erbaut. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Betet im Heiligen Geist. Judas 20. Das Sprachengebet ist deswegen eine Möglichkeit, das zu tun. 1. Korinther 14, Vers 4. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Gott möchte, dass du dich erbaust. Gott möchte, dass du stark wirst. Und es gibt eine Gabe, nur eine einzige Gabe, die für dich ist. Alle anderen Gaben sind für den Leib Christi. Das ist die Gabe des Sprachengebets, der persönlichen Gebetssprache. 1. Korinther 14, Vers 2. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Nicht für Menschen. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Das zweite ist die prophetische Zunge. Bernhard Mössner, der hat mal so Kapitel 12 und 14 zusammengefasst und ich möchte das gerne einmal vorlesen, weil ich finde, er bringt es richtig gut auf den Punkt. Die prophetische Zunge. Im Gottesdienst macht es keinen Sinn, wenn möglichst viele eine Sprachenrede halten, denn es muss alles übersetzt werden. Ich selber rede ja viel mehr als ihr alle in Sprachen, da ich weiß, wie sehr dies mir selbst dient und meinen Geist auferbaut. Wenn ich aber zu euch komme und vor der Versammlung spreche, ist doch klar, dass 5 Wörter im Verstand besser sind als 1000 Wörter im Geist, wenn sie nicht ausgelegt werden. Was ist denn eine Sprachenrede mit Auslegung? Eigentlich eine Weissagung, welche in zwei Teile, Sprachenrede und Auslegung, unterteilt wird. Geschieht dies öffentlich, kommt das einer Weissagung oder einer Prophetie gleich. Deshalb solltet ihr auch nach den Gaben der Weissagung und Prophetie streben. Das Sprachengebet macht durchaus auch öffentlich Sinn, wenn es ausgelegt wird. Weissagung und Prophetie sind aber zu bevorzugen. Betet in Sprachen für euch selbst und zu Gott. Das ist der Hauptzweck dieses Geschenkes des Heiligen Geistes. Es ist die einzige Gabe, die euch selbst am meisten dient, indem sie euch in eurem inneren Menschen auferbaut. Alle anderen Gaben dienen primär der Gemeinde, der Gemeinschaft. Seid also vernünftig und von der Liebe geleitet. Und das ist das Entscheidende auch, was er hier anspricht, dieses wirklich von der Liebe geleitet, wenn ihr zusammenkommt. Zudem wird nicht jeder vom Heiligen Geist angeleitet, vor der Versammlung für alle in Sprachen zu reden. Diesen Impuls gibt der Heilige Geist nur einigen. Liebe Freunde, versteht doch einfach, dass das Zungenreden in erster Linie als Geschenk für jeden Einzelnen gedacht ist. Die anderen Gaben jedoch, welche nun nur Einzelnen gegeben sind, sollen euch als Gemeinschaft dienen. Alles jedoch muss sich der Liebe unterordnen, denn die Liebe ist weit größer als jede Geistesgabe. Finde ich so powerful, wirklich zu sagen. Also deswegen, ja, nicht jede geistliche Praxis gehört auch deswegen automatisch in den Gottesdienst, in den öffentlichen Gottesdienst. Und deswegen ist es zu unterscheiden zwischen dem privaten Gebetsleben, wo Zungenrede als Gebet und Singen im Geist und Reden im Geist absolut Sinn macht, und der Gemeindeversammlung, wo Verständlichkeit und Auferbauung Priorität haben muss. Ja, deswegen auch mal wichtig, dass wir Charismatiker, ist auch mal wichtig, mal, sagen wir mal, unterwegs zu sein, auch manchmal im Sicherheitsgurt. Ja, auch mal zu sagen, ja, Gott will Freiheit, aber Gott will auch, Gott hat auch Prinzipien und Ordnung. Und beides zeichnet Paulus auf. Er sagt, ja, reden in Sprachen, aber was bringt es, wenn wir im Gottesdienst durchs Mikrofon in Sprachen reden und niemand versteht es? Es muss ausgelegt werden, und es gleicht dann einer Prophetie. Und Das ist wichtig. Also wenn öffentlich, dann Auslegung. Wenn keine Auslegung, dann nicht öffentlich, sondern Gebetskämmerlein. Und das ist powerful, ihr Lieben. Und damit meine ich eine Sprachenrede. Es ist interessant, manchmal man bemerkt richtig, ich weiß nicht, ob ihr es schon erlebt habt, eine Sprachenrede hört sich oft auch an, ganz anders an als ein Sprachengebet. Und das dritte ist die evangelistische Zunge. Die evangelistische Zunge, die sehen wir besonders in Jerusalem am Pfingsttag, wo sie in der Zunge auf der Muttersprache das Evangelium verkündigt haben. Das ist powerful. Ich habe das auch schon mal erlebt. Ich habe schon mal für eine Frau gebetet auf dem Marktplatz. In Berlin war das, in Spandau. Und dann hatte ich auch das innere Drängen, in Sprachen für sie weiterzubeten. Und sie hat dann auch gesagt, nach einer Zeit, sie hat dann das Weinen angefangen und hat gesagt, ich habe ihr auf Tschechisch das Evangelium von Jesus Christus erklärt. Und glaub mir, ich kann kein Tschechisch. Ich kann auch nicht mal richtig Deutsch. Und das ist powerful, ihr Lieben. Das ist powerful. Und Paulus war das wichtig, weil in Korinth wurden so viele Geistesgaben praktiziert, auch die waren stark in den Geistesgaben, aber die haben nur noch absolut durcheinander geredet, in Sprachen miteinander. Und deswegen hat Paulus gesagt, hey Leute, hier muss eine Ordnung rein, aber Halleluja, in der Gefahr stehen wir nicht als Ecclesia Church. Ich sag mal, um das nochmal zu differenzieren, also die persönliche Zunge nutzt dem Einzelnen, die prophetische Zunge nützt der Gemeinde, die evangelistische Zunge nützt dem Ungläubigen. Die persönliche Zunge braucht keinen Ausleger und keine Auslegung, um den Einzelnen zu nützen. Die prophetische Zunge braucht einen Ausleger, damit die Gemeinde davon profitiert. Und die evangelistische Zunge braucht keinen Ausleger, damit der Ungläubige versteht, was gesagt wird. Die evangelistische Zunge ist der Hammer, es braucht keinen Ausleger. Die persönliche Zunge wird von niemandem verstanden, außer von Gott. Die prophetische Zunge wird von der Gemeinde mit Hilfe eines Auslegers verstanden und die evangelistische Zunge wird vom Ungläubigen übernatürlich verstanden. Preist den Herrn. Jetzt kommt der wichtigste Punkt, der vierte Punkt. Wie kann ich das Sprachengebet empfangen? Danke, dass du fragst. In Ansbach, in Erlangen, come on. Als euer Pastor möchte ich gleich eins sagen, mein Herz ist es, dass jeder von uns in Sprachen redet, dass jeder von uns in Sprachen dient. Ich sehne mich danach, dass Gott seine Gaben mehr und mehr ausgießt und dass jeder einzelne von uns den Eifer hat. Die Bibel sagt, eifert nach den Gaben, eifert nach den Geistesgaben. Und ich möchte dich ermutigen, neu dich auszustrecken nach den Geistesgaben, dich auszustrecken nach Weissagung, dich auszustrecken nach Prophetie, dich auszustrecken nach der Auslegung der Sprachen, dich danach wirklich auszustrecken, einen inneren Eifer dafür zu entwickeln und zu sagen, Gott, ich will das, denn ich möchte der Gemeinde dienen. Und der Heilige Geist, er schenkt das, er belohnt das, er ist so gut, er beschenkt, wenn wir bitten. Er gibt uns in seiner Güte, er gießt sich selbst aus, weil er möchte, dass die Gemeinde aufgebaut und gestärkt wird. Und du darfst da deinen Stand einnehmen und kannst sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte, dass du mich gebrauchst. Gieß deinen Geist aus über mein Herz. Der Flori kann schon mal nach vorne kommen und ihr könnt auch gerne an den Standorten die Gottesdienstleiter schon mal nach vorne kommen. Ich möchte einfach, dass wir eine Zeit jetzt haben, wo wir uns als Gemeinde gemeinsam danach ausstrecken. Viele von euch, ihr habt das Sprachengebet schon empfangen. Und solltest du es noch nicht empfangen haben, streck dich heute Abend danach aus. Tu es nicht verkrampft, es ist nicht verkrampft, es ist ganz natürlich. Sag Gott, hier bin ich. Du sagst, dass du ein guter Vater bist, der gute Gaben hat für seine Kinder. Und ich danke dir, Vater, für gute Gaben, die du mir heute Abend schenkst. Ich danke dir. Und ich möchte mich einerseits danach ausstrecken, aber ich danke dir für die Gnade, die da ist. Und dass du gut bist und mich beschenkst. Und wir wollen auch die Möglichkeit haben, euch wirklich auch zu segnen, für euch zu beten. Und einfach mal bitten, vielleicht können wir alle zusammen mal aufstehen. Das Worship-Team kann schon nach vorne kommen, auch an den Standorten. Und ich werde von hier vorne beten und dann direkt an euch übergeben. Ihr könnt dann direkt weitermachen auch in Ansbach, in Erlangen. Aber lasst uns doch kurz die Augen schließen. Und vielleicht magst du auch in einer Empfangshaltung gehen an diesem Abend. Der Abend ist noch nicht vorbei, come on. Wir haben noch die Zeit zusammen jetzt. Wir wollen uns wirklich nochmal die Zeit nehmen. Dass jeder Einzelne wirklich mit seinen eigenen Worten, dass du einfach sagst, Vater, gieß dein Geist aus über mich. Vater, gieß dein Geist aus über mich. Vater, ich sehne mich nach mehr. Hey, lass das ein Schrei sein deines Herzens. Mehr, Herr, mehr, Herr. Mehr, Herr, von deinem Geist. Herr, ich bitte dich, ich will tiefer hinein in den Strom deines Geistes. Ich will tiefer hinein und ich möchte einfach beten und dich segnen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, Jesus, dass du jeden Raum füllst, ob in Ansbach, in Erlangen, hier in Nürnberg, jedes Wohnzimmer. Und wir wollen dich so bitten, Geist Gottes, komm, komm in deiner Kraft, komm in deiner Herrlichkeit, über jedes Herz, über jeden Menschen. Wir wollen sagen, Herr, wir sehnen uns nach mehr. Herr, weil das ist die Zeit, von der dein Wort sagt, dass du deinen Geist ausgießen wirst über deine Söhne und über deine Töchter. Du sagst, die Alten werden Träume haben, die Jungen werden Visionen haben. Und Herr, hier, wie sind wir, Herr? Denn es ist nicht durch Herr oder Kraft, sondern es ist nur durch deinen Geist. Und deswegen trage uns davon, Geist Gottes, trage uns davon in einem Bereich, der übernatürlich ist. Trage uns weg, Vater, dort, wo wir so verstandesgemäß gepolt sind. Herr, dort, wo wir versuchen, alles mit dem Verstand zu ergreifen. Komm mit deiner übernatürlichen Kraft. Und ich möchte dir sagen, glaube nur, glaube nur. Wir leben nicht im Schauen.
Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.